Hey, ich stehe hier gerade am Bahnhof und warte auf meinen Zug. Die dritte Etappe der Deutschlandreise führt mich an den Bodensee nach Tettnang zu Antje von Dewitz von VD.
Gleis 1, Einfahrt, Purpose Express nach Tettnang Hauptbahnhof. Vorsicht bitte bei der Einfahrt.
Okay, los geht's. Kommt mit auf die Reise. Ich erkläre euch gleich mehr. Es lohnt sich.
Fabrik für immer. Der Podcast über eine regenerative Wirtschaft in Theorie und Praxis. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Sinn mit dieser Episode.
Ja, meine Reise durch Deutschland auf der Suche nach Beispielen für Purpose- und gemeinwohlorientiertes Wirtschaften setzt sich fort. Die Fabrik für immer kooperiert auf dieser Reise mit dem Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft, der einen Teil der Reisekosten dankenswerterweise gesponsert hat. Die erste Etappe führte uns zu Fabian Kienbaum und Kienbaum Consulting. Dort sind wir den ominösen Purpose auf die Schliche gekommen. Dann ging es weiter zu Anna Jona von Wildling Schuhs, die uns die Regeneration als Leitbild ihres Wirtschaftens vorstellt. Und jetzt habe ich einen Termin bei Antje von Dewitz. Sie führt die Geschäfte von VD, Produzent von Bergsportausrüstung und Outdoorbekleidung in Tettnang am Bodensee. Im Gepäck habe ich heute die Frage mit dabei, Antje, wann ist genug eigentlich genug? Kann es suffizientes Wirtschaften geben? Ich bin mir sicher, dass mir Antje einiges Sinnvolles dazu erzählen kann. Verantwortungsvolles und gemeinwohlorientiertes Wirtschaften wird bei VD wohl groß geschrieben. Antje ist für ihren Einsatz dabei hoch dekoriert worden. Zum Beispiel Entrepreneurin des Jahres 2021 und Inhaberin des Verdienstordens des Landes Baden-Württemberg.
In Kürze erreichen wir den Halt Tettnang Hauptbahnhof.
Okay, ich muss raus. Es geht los. Viel Spaß und Sinn. So, dann fangen wir mal an, oder?
Ja, lass uns loslegen.
Sehr gut. Was ich mich als Hausmeister gefragt habe, Antje, kann man eigentlich nachhaltig wirtschaften und seine Produkte bei Amazon verkaufen?
Ja, ich denke schon. Nach Amazon. Weißt du, das Erste, was ich gelernt habe beim nachhaltigen Wirtschaften, ist, dass eben die Welt da draußen nicht schwarz-weiß und böse und die Guten sind, sondern die Welt sich so ganz schwer unterscheiden lässt eben in Gut und Böse, sondern dass es die Grauschattierungen gibt. Und ich weiß selbst, dass der Ruf von Amazon nicht besonders gut ist, wenn man in die ganzen Themen guckt, wie Vernichtung von Retouren oder auch die Ankurbelung des ganzen Konsums. Nichtsdestotrotz ist Amazon einfach ein ganz, ganz wichtiger Player auf diesem Markt, auch auf dem Online-Markt. Das ist einer der wichtigsten Sporthändler inzwischen. Und klar, das ist eine Grundsatzentscheidung. Entscheidest du dich mit für den Markt oder lässt du den sein? Wir haben uns dafür entschieden, den mit zu beliefern. Zum Schwarz-Weiß gehört auch, dass Amazon eines schon der sehr, sehr engagierten Unternehmen ist, wenn es um das Thema Klima, also Kampf gegen den Klimawandel angeht. Also die haben einen Climate Pledge, der ist einfach sehr, sehr professionell und die schieben da richtig viel an. Man muss schon immer das ganze Bild dann auch anschauen.
Okay, vielen Dank für die Aufklärung. Jetzt weiß ich da ein bisschen mehr Bescheid. War eine kleine Frage vom Hausmeister. Wir starten aber jetzt mal so richtig mit so einer kurzen Aufwärmrunde für die Synapsen. Eine Kurzfragerunde. Ich gebe dir 5 Fragen mit der Bitte um eine schnelle Antwort, eine kurze Antwort. Und diese 5 Fragen umreißen so ein bisschen diese Thematiken dieser Podcast-Reihe rund um Krise, Resilienz, Gemeinwohl. Fangen wir mal an. Erstens, was ist mit Gemeinwohl gemeint wohl?
Da kannst du die Verfassung schauen. Da steht drin, dass du dein Eigentum einsetzen sollst für im Sinne des Gemeinwohls. Und genauso verstehe ich auch Wirtschaften. Du sollst so wirtschaften, dass es dem Gemeinwohl dient. Also nicht nur dir und deinem Profit, sondern allen Menschen.
Was war eure letzte Krise?
In der wir alle stecken, Corona. Auch wir waren davon stark betroffen. In den ersten Monaten von Corona sind unsere Umsätze auf quasi minus null gegangen, weil ja plötzlich niemand mehr einkaufen konnte oder wollte. Das war 2020, am Beginn 2020. Genau, das war wohl eine fette Unternehmenskrise zu der Zeit.
Was bedeutet Resilienz für dich?
Resilienz bedeutet für mich, dass ich Krisen gut überstehe, dass ich in Krisen reingehe und dabei den Mut nicht verliere und auch die Strategien und die Prozesse und den Weg, den roten Faden nicht verliere und dabei gestärkt wieder raus hervorgehe.
Suffizient wirtschaften bedeutet ...
Ja, das musste ich mir auch ein bisschen überlegen, weil es soll ja um Suffizienz gehen und wir benutzen den Begriff ganz wenig. Bei uns würden wir dann eher sagen, so ressourcenentkoppelt wirtschaften. Also quasi so, wie wirtschaften wir mit möglichst wenig Ressourcen? Wie machen wir Strategien in die Zukunft mit Geschäftsstrategien, wo wir möglichst auf Dienstleistungen gehen und weg von Ressourcen? Die Ressourcen, die wir einsetzen, wie können wir die so einsetzen, dass die kreislaufbasiert sind, dass die recycelt sind oder biobasiert oder dass wir überhaupt in Mietmodelle oder so kommen? Wie können wir überhaupt dazu beitragen, dass wir insgesamt ganz, ganz wenig endliche Ressourcen verbrauchen, ob in unserer Mobilität, in unserer Produktion oder in unserem Verhalten im gesamten Unternehmen. Mhm.
Euer Purpose in einem Satz.
Da tue ich mir echt schwer, weil ich finde den Purpose-Begriff echt ein bisschen an Haaren herbeigezogen. Also ich möchte so wirtschaften, wir alle möchten so wirtschaften, dass wir die größtmögliche Lebensqualität stiften und den kleinstmöglichen ökologischen Fußabdruck hinterlassen. Ob das jetzt unser Purpose ist, ich denke, dass das was ist, was eigentlich jedes Unternehmen vor Augen haben müsste, um einfach gemeinwohlorientiert zu sein. Die Daseinsberechtigung. Und unsere Daseinsberechtigung hat eine funktionelle Daseinsberechtigung, dass wir Leute mit unserer Ausrüstung ermutigen und unterstützen, draußen die Natur zu erleben. Aber andererseits eben, dass wir es so tun, dass wir möglichst wenig Fußabdruck hinterlassen und gleichzeitig für alle Beteiligten, also nicht nur den Kunden, sondern auch alle am Produktionsprozess Beteiligten, Partner und so weiter, die größtmögliche Lebensqualität stiften.
Okay. Der Schwerpunkt unserer heutigen Episode ist das Thema Suffizienz. Wir hatten es ja gerade schon angesprochen. Auch wenn ihr diesen Begriff gar nicht so viel benutzt, habt ihr ihn schon benutzt. Und das hat uns natürlich darauf aufmerksam gemacht. Das reiht sich so ein in ein, zwei Episoden rund um Postwachstum. Ich möchte dich aber zuerst mal fragen, VD ist ein Wirtschaftsunternehmen, welches natürlich auch Kennzahlen zur Unternehmenssteuerung benutzt. Fangen wir vielleicht damit mal an. Euer Umsatz 2021?
Circa 130 Millionen.
Eure Anzahl an Mitarbeitenden?
So 550 circa.
Okay. Und gibt es auch schon eine Kennzahl, die euch anzeigt, dass genug genug ist?
Da haben wir natürlich viele. Also wir haben unsere ganze Unternehmensstrategie so ausgerichtet, dass wir eben nicht nur nach finanziellen Kennzahlen, sondern auch nach ökologischen und sozialen Kennzahlen gelenkt werden. Wir haben jetzt keine, die sagt, genug ist genug, aber wir haben Kennzahlen wie beispielsweise der Anteil unserer Green Shape-Produkte. Also Green Shape ist unser eigenes Meta-Siegel für ökologisch nachhaltig hergestellte Produkte auf höchstem Niveau. Und da haben wir jährliche Ziele, was wir erreichen wollen. Das ist beispielsweise bei knapp 90%. Wir haben Kennzahlen dafür, wie viel unsere Produkte aus recycelten oder biobasierten Materialien schon sind. Sind bei 60 circa, wollen wir 100% erreichen. Wir haben Kennzahlen dafür, wie wir wir sind Mitglied der Fairware-Organisation, das heißt, alle unsere Produktionsstätten sind auditiert und wir werden jährlich geratet, wie wir dazu beitragen, dass wir faire Arbeitsbedingungen weltweit haben. Da kriegen wir jährlich Punkte dafür. Das Ziel ist immer, den Leader-Status zu erreichen und so weiter und so weiter. Also es gibt bei uns sehr viele ökologische und soziale Kennzahlen, die gleichbedeutend sind wie finanzielle Kennzahlen.
Unter Suffizienz, ich habe nochmal beim Umweltbundesamt, die haben eine Studie dazu gemacht und da stand ein Zitat, unter Suffizienz verstehen wir Änderungen in Konsummustern, die helfen, innerhalb der ökologischen Tragfähigkeit der Erde zu bleiben, wobei sich Nutzenaspekte des Konsums ändern. Und gerade den letzten Teil ist jetzt ein bisschen auch philosophisch, wie du vorhin sagtest, ne, die Nutzenaspekte des Konsums ändern. Was bedeutet das für euch? Was bedeutet das für VD? Welchen Nutzen ändert man wie?
Also das geht ganz klar in unsere Zielsetzung rein, so den kleinstmöglichen Fußabdruck zu hinterlassen und das natürlich auch mit unseren Produkten. Und 30-40% eines textilen Produkts liegen, also des Fußabdrucks liegen in den Händen des Nutzers. Das heißt also, vorne machen wir natürlich viel, indem wir schon versuchen, sozusagen so kleinstmögliche Ressourcenaufwendungen zu haben für die Produktion, recycelte, biobasierte Materialien einzusetzen und so weiter. Aber dann eben liegt ganz viel Chance darin und Potenzial, nachhaltige Produkte zu gestalten, indem ich den Endkonsumenten dazu kriege, sein Produkt so lange wie möglich zu nutzen und es nicht gleich zu ersetzen oder wegzuschmeißen oder was auch immer. Und das heißt, das setzt bei uns auch ganz am Anfang des Zykluses an. Das heißt, wir müssen Produkte, also wir machen uns ganz viel Gedanken darüber, wie schaffen wir es, solche Produkte zu gestalten, die reparabel sind beispielsweise, die recyclingfähig sind, wobei wir da ganz am Anfang wieder stehen, die leicht zu pflegen sind. Und dann helfen wir dem Konsumenten dabei, indem wir erstens die Kommunikation immer weiter darauf ausrichten, ihn wirklich an der Hand nehmen und sagen so, guck mal, das ist das Produkt, so und so pflegst du das und wenn du ein Problem hast, dann schau doch hier mal rein, hier kriegst du Reparaturanleitungen per Video, hier kannst du Ersatzteile bestellen oder du kannst auch, wir haben eine Reparaturabteilung, eine Reparaturmanufaktur, wo da eben auch repariert wird. Hier kannst du Produkte aber auch leihen, sodass du nicht jedes Produkt neu kaufen musst. Genau, also da machen wir viel Aufklärungsarbeit für unsere Kunden, damit unser Kunde möglichst wenig bei uns neu kauft.
Man richtet ja so alles in der betrieblichen, unternehmerischen Tätigkeit noch aus. Ich weiß, du bist ja CMO des Jahres auch geworden, irgendwie um das Produkt perfekt auch verkaufen zu können. Ändert sich das, dass der Verkauf vielleicht gar nicht mehr so in den Vordergrund rückt, sondern die Langlebigkeit des Produktes?
Wie immer ist es eben kein Schwarz-Weiß. Also ein Produkt, das keiner kaufen will, dann nützt mir auch die langlebigste Lebensdauer nichts. Das muss genauso wie vorher, muss es auch eben gut verkaufbar sein. Denn Nachhaltigkeit bei all dem, wie Nachhaltigkeit in der Nachfrage gestiegen ist und ernsthaft sozusagen in die Erwägung der Konsumenten kommt, weil sie sich immer bewusster werden, ist doch nach wie vor so, du kaufst eigentlich nur ein Produkt, das dir gefällt. Und bei Outdoor-Produkten, da geht es dann auch um den Preis, da geht es um die Funktion, da geht es um den Modegrad, da geht es um die Farbe. Und das muss ich alles mit berücksichtigen. Wie so oft ist dann die Nachhaltigkeit eine Perspektive, die ich mit berücksichtige, die ich einflechte, aber die anderen müssen genauso passen.
Wie ändert ihr denn die Kommunikation dadurch, dass man nicht mehr, oder wie bringt ihr den Konsumenten bei, dass sie nicht alles neu haben wollen? Weil das ist ja letztendlich gelerntes Verhalten, oder? 80 Jahre, 100 Jahre Werbung, 100 Jahre, weiß nicht, Globalisierung, war nur darauf ausgerichtet, immer alles neu zu haben, weil das Neue immer günstiger war, als das Gebrauchte zu reparieren zum Beispiel. Wie ändert man dieses?
Ja, also unser Marketing ist nicht so wirklich marketingkampagnenmäßig darauf ausgelegt, stark in den Abverkauf zu gehen. Dafür haben wir gar nicht die Marketinggelder. Also wenn du fragst, was machen wir aus Marketing-Sicht, dann machen wir ganz viel, um unsere Kunden aufzuklären. Also unsere Marketinggelder fließen in allererster Linie dahin, in diese ganze Aufklärungsarbeit darüber, was unterscheidet unser Produkt, also nachhaltig von anderen, wo kann er das nachvollziehen, wie ist unsere Produktlieferkette transparent, was kann er dann auch konkret machen, um das Produkt nachhaltig zu pflegen und zu reparieren und so weiter. Also indem wir tatsächlich Aufklärungsarbeit betreiben. Also man sieht ja ganz häufig, ist ja immer noch das Phänomen, das bisschen nähert sich das an, aber das Grundproblem bleibt bestehen, dass immer mehr Kunden mit gutem Gewissen kaufen wollen. Also das geht ja wirklich rasant hoch. Ist aber dann doch quasi, wenn du schaust, okay, wie viel haben jetzt tatsächlich mehr für nachhaltige Produkte ausgegeben? Da ist ein Gap, also da ist eine Lücke. Und unserer Erfahrung nach in den ganzen letzten 14 Jahren ist, je mehr eben das Bewusstsein ist über, was sind die Herausforderungen, was sind aber auch Lösungen, was ist es für ein Aufwand und wie komplex ist das eigentlich alles und wie gut kann ich dem auch vertrauen, der mir hier ein Produkt offeriert und wie stark ist mein Vertrauen in diese gute Lösung, desto mehr ist auch die Bereitschaft dafür, was auszugeben. Also fließt da unglaublich viel von uns Energie in die Aufklärungs- und Bewusstseinsmachung von unseren Kunden.
Welche Auswirkungen hat der Preis? Also wie wichtig ist das? Oder jetzt mal aus der VWL heraus, wie hoch ist die Preiselastizität der Nachfrage? Das heißt, ihr ändert was am Preis, was ändert sich an der Nachfrage unter dem gegebenen Wettbewerbssituation in dem Markt, in dem ihr euch befindet?
Meistens sehr extreme Auswirkungen. Also vor allem bei so Standardprodukten, also die Standard 100 Euro Regenjacke oder so oder die Standard 100 Euro Wanderhose oder so. Also so Eckpreislagen, wenn du da, was weiß ich, 2,50 drauf tust, dann stürzt dein Umsatz ab. Dann stürzt die Nachfrage ab. Das ist ja, also wir sind seit 14 Jahren auf diesem sehr nachhaltigen Weg und das ist ja dann nicht bei uns im Outdoor-Fachhandel dann so, dass es da sich dann wie in der Lebensmittelbranche parallel dann irgendwelche Outdoor-Supermärkte gebildet hätten, wo dann ein anderes Preisniveau erwartet wird, sondern das Preisniveau wird gespiegelt am Wettbewerb und damit extrem preissensibel. Also das größte Problem in der Transformation zum nachhaltigen Unternehmen war für uns, die Mehrkosten unterzukriegen. Also dadurch, dass das Nachhaltigkeit, nachhaltiges Wirtschaften in ganz großem Maß eine Freiwilligkeit ist, ist das in erster Linie ein Wettbewerbsnachteil. Vor allem eben, was das Thema Kosten, Preise, Aufwand angeht. Ja. Und deshalb ist für uns auch, um wieder auf das Thema Suffizienz zu kommen, was ich schon auch stark damit verbinde, sozusagen hörst du auf zu wachsen oder willst du wachsen. Deshalb ist für uns Wachstum auch als Unternehmen extrem wichtig, weil über Wachstum haben wir erstmal überhaupt geschafft, Transformation anzustoßen. Also wären wir nicht gewachsen am Anfang, wären wir einfach in Schönheit gestorben.
Wir hatten vor kurzem in der Fabrik hier die Frage, ob sich durch das Angebot nachhaltiger Produkte eigentlich im Markt schon andere Verhaltensweisen ergeben hat. Also ersetzen aktuell signifikant nachhaltige Produkte und das Wachstum nachhaltiger Produkte herkömmliche Produkte in Anführungszeichen, nicht nachhaltige schon. Und wir haben nach Beispielen so gesucht und da mussten wir tatsächlich besuchen. Das Erste, was mir eingefallen ist, war das Thema Hafermilch und Milch. Also es ist klar, dass seit vielen Jahren die weißen Linien der Milchhersteller rückläufig sind, also die Umsätze und Absätze insgesamt und Hafermilch gestiegen hat. Das ist so ein Indiz, finde ich, auch dafür, dass da so ein gewisser Substitutionswettbewerb eingesetzt hat. Aber wie ist das tatsächlich im Outdoor-Markt? Ich sehe, dass das Wachstum des Marktes insgesamt also da ist, also der Markt wächst, Outdoor ist zunehmend gefragt. Aber wie verhält es sich mit eurem anteiligen Wachstum dann? Verdrängt ihr dadurch andere schon?
Also Outdoor ist in den letzten 14 Jahren kaum gewachsen. Also Outdoor
kaum gewachsen?
Ist kaum gewachsen. Also in 2020 ist es ganz, war es ganz rückläufig, eben in dem ersten Jahr der Pandemie. Und davor war es immer so entweder 0%, 1%, 2%, was du eigentlich auch über Preissteigerungen erreichst. Also die letzten 10 Jahre war kein signifikantes Outdoor-Wachstum im europäischen Markt. 2021 ist eine Ausnahme, musst du aber wieder vergleichen mit 2020, wo der Markt dramatisch zurückging. Da ist klar, dass dann Wachstum leicht zu erzielen ist. Und wir sind stark gewachsen in den letzten 10 Jahren. Von daher schließe ich daraus, ja, wir verdrängen damit auch andere Marken. Also verdrängen damit auch, dadurch, dass der Markt nicht wächst quasi und unser Anteil größer wird, verdrängen unsere nachhaltigen Produkte gegebenenfalls nicht so nachhaltige Produkte.
Okay, also das funktioniert tatsächlich schon. Das wäre ein zweites Beispiel jetzt.
Das wäre, also allein von der European, also es gibt die European Outdoor Group, das ist der Branchenverband, die macht jährliche quasi Studien über den Markt und wenn man sich danach richtet, dann ist es so.
Jetzt frage ich mich, jetzt kommen wir mal zum Gemeinwohl tatsächlich. Es gibt ja es gibt die True Cost Initiative, also True Cost Accounting, dass man tatsächlich jetzt auch die externen Effekte des Wirtschaftens auch in die Preise mit einberechnet. Selbst für diejenigen, die das machen wollen würden, gerade bei dieser hohen Preiselastizität, eigentlich geht das doch gar nicht, oder? Es müssten ja dann wirklich alle machen dann auf einen Schlag.
Ja, also deshalb setzen wir uns extrem ein, also nicht nur ich, sondern auch meine Kollegin, fast schon politisch, um Rahmenbedingungen zu verändern. Weil momentan musst du wirklich Pionier sein, um diese erhöhten Kosten irgendwie unterzukriegen. Also wenn du dich ernsthaft transformierst und deine Produkte umstellst, Produktionen umstellst, dann hast du einfach mehr Kosten und mehr Aufwand. Und die werden momentan nicht vom Kunden 1:1 wiedergegeben. Wir haben das geschafft, das sozusagen systematisch zu verankern. Also bei uns ist immer noch so, dass das eine Produkt teurer ist und du kriegst dann eben auch nicht, also du kannst es nicht um den Preis erhöhen, wie du jetzt, was weiß ich, Materialien umgestellt hast, um das noch nachhaltiger zu machen. Aber wir haben dann andere Effekte, die dann in Kraft treten. Also dass wir es geschafft haben, eine sehr wertgeschätzte Marke zu sein, dass wir hohes Vertrauen genießen, dass wir dadurch neue Kundengruppen auch anziehen, die sich auf den Weg machen, bewusster einzukaufen. Dass wir ein sehr beliebter Arbeitgeber sind, dass wir kaum Fluktuationen haben, dass wir sehr stabile Lieferketten haben, dadurch, dass wir ein guter Partner sind. Also dadurch, dass es so systemhaft ist, können wir auch sozusagen andere Effekte, profitieren wir auch von anderen Effekten und sind nicht darauf angewiesen, dass das eine Produkt genau eben nicht jetzt genau die Marge erzielt, wenn es nachhaltiger wird, wie es davor erzielt hat, als es noch nicht so nachhaltig war.
Und wenn man das jetzt um das Thema Suffizienz oder Reparaturfähigkeit von Produkten erweitert, ist das so, dass ihr da, vielleicht kannst du mir da schon mal ein Beispiel geben, was ihr da konkret macht, um Produkte quasi auch reparieren zu können. Du hast ja vorhin schon gesagt, ihr macht Video-Tutorials, aber man kann, glaube ich, auch Sachen, Produkte von VD zu euch wieder einschicken und ihr repariert sie vor Ort, oder?
Ja, also nicht direkt einschicken, weil man hat ja mit uns meistens in allermeisten Fällen keine Vertragsbeziehung, sondern zu seinem Handel. Also man geht zu seinem Handel, der schickt es bei uns ein. Aber grundsätzlich haben wir ja knapp 20 Leute, die bei uns eben auch Produkte reparieren und da auch teilweise 30 Jahre alte Zelte wieder auf Vordermann bringen und so. Also sowohl eben in der Gewährleistung als auch außerhalb der Gewährleistung dann eben gegen die entsprechende Zahlung. Zusätzlich bieten wir eben und sind wir auch auf der Reparaturplattform iFixit, um möglichst quasi mit einer geringen Schwelle das jedem zu ermöglichen, auch zu reparieren. Also wie kriege ich meinen Reißverschluss wieder gängig? Wie tausche ich Schnallen aus? Und dann eben auch gleich den Hinweis auf die Ersatzteilbestellungen. Solche Themen sind damit mit drin. Und dann haben alle unsere Produktmanager, also wir haben ja unser eigenes Label Green Shape und unter anderem, also als kleine Zusatzaufgabe, um einem Produkt Green Shape verleihen zu können, steht die Reparaturfähigkeitsprüfung, die er quasi vorlegen muss. Hat er bei dieser Kreation dieses Produkts geprüft und auch realisiert, dass dieses Produkt am Ende reparaturfähig ist? Oder in manchen Fällen auch hat er bewusst darauf verzichtet, weil, da muss er es hervorragend begründen, weil manchmal ist es so, da verzichtest du da lieber drauf, weil es dadurch langlebiger ist beispielsweise. Weil du so eine Sollbruchstelle einbaust. Und dann geht es eben darum, Reißverschlüsse anders einzunähen als vorher, damit die leichter zu reparieren sind beispielsweise. Oder Schnallen anders einzuflechten als vorher, damit sie leicht auszutauschen sind. Also ich bin total begeistert, dass da eine ganz neue Art von Kreativität da entsteht, weil der Fokus darauf gelenkt wird. Und damit aber auch Produkte ein leicht anderes Aussehen gewinnen. Also ich bin totaler Fan davon, weil das wieder mal zeigt, so dass dieser sehr starke Fokus auf Nachhaltigkeit auch einfach Innovationsschübe entfacht.
Was hat das denn für Auswirkungen auf die Kunden? Also welches Feedback bekommt ihr dann von euren Kundinnen, wenn sie es einschicken? Erhöht man da nicht vielleicht so eine Art Customer Lifetime Value auch? Kaufen sie dann deswegen auch mehr? Ist das ein Kundenbindungsinstrument? Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht?
Zum einen sehr, sehr positive. Also als wir angefangen haben mit dieser Online-Plattform, iFixit, haben wir wahnsinnig von den Socken, wie viel Menschen daran Interesse haben, von Tag 1. Weil ja so ein bisschen allgemein so das Thema auch ist, so wow, Wegwerfgesellschaft, und aber gleichzeitig ist eben wieder mal parallel dazu eben, die Realität ist doch wieder diverser, auch ganz viele Menschen da draußen, die total Wert drauf legen. Und es ist natürlich dann auch eine tolle Beziehung zu einem Produkt, die dadurch aufgebaut wird, wenn ich selbstwirksam werde, mein Produkt reparieren kann und es sogar selber tun kann. Also das baut eine echt enge Beziehung und Loyalität zum Produkt und damit auch zur Marke auf. Wir erleben total tolle Dankesschreiben. Oh, mein Rucksack, der mit mir jetzt 15 Jahre auf Reisen war, und ich habe ihn wieder. Toll, vielen, vielen Dank. Aber natürlich kriegen wir genauso auch eins übergezogen, wenn jemand das hoffnungsvoll einschickt, extra VD gewählt hat, und dann sagen wir ihm, sorry, wir können es nicht reparieren. Dann werden wir auch schon mal richtig beschimpft, weil dann wird uns alles vorgeknallt, sozusagen. Ihr sagt doch immer, seid so nachhaltig, mein Produkt könnt ihr nicht reparieren. Genau, also hat auch eine Kehrseite, weil alles ist bis heute noch nicht reparabel.
Ja, also Chance und Risiko gleichzeitig.
Ja, also wir haben das schon das Ziel vor Augen, dass wir hier wieder bei Kennzahlen, dass wir 100% reparieren wollen. Und wir sind momentan bei 65%, was wir schaffen zu reparieren. Weil du hast ja ganz viele Produkte da draußen, und was weiß ich, vor 20 Jahren wurde das so und so noch nicht gedacht. Oder es gibt Produkte, die einfach nicht reparaturfähig angelegt sind. Oder da lohnt sich's nicht, da bist du 10 Stunden aber reparieren, dann ist der Kosten-Nutzen auch wieder nichts, auch aus nachhaltiger Sicht nicht. Das heißt, es dauert, aber wir kommen gut voran. Also wir wollen innerhalb der nächsten 5-6 Jahre, denke ich, schaffen, alles zu reparieren.
100% Reparaturquote und aber auch das klare Verständnis für Pro-Wachstum. Wie geht sich das zusammen?
Ja, also zum einen ist Wachstum für uns tatsächlich wichtig. Dieser Markt ist ein internationaler Markt, der Automarkt, mit richtig großen Playern. Also da sind wir mit unseren 130 Millionen. Also es gibt Wettbewerber von mir, die sind 10, 20 Mal so groß. Einfach amerikanische Marken, die hier genauso relevant sind wie wir auf diesem Markt. Und dieser Markt, wie ich vorher gesagt habe, der wächst eigentlich nicht. Der ist unter ganz starken Konzentrationsbedingungen. Das heißt, immer wieder kauft einer meiner Wettbewerber eine Marke auf, oder eine Marke kauft einen Produzenten auf, ein Produzent kauft eine Marke auf. Und wir sind eines der letzten verbliebenen Familienunternehmen. Das heißt, um hier eine Größe zu haben, die auch eine gute Größe ist, wo du nicht quasi in so ein Risiko reinkommst, weil du keine Kraft mehr gegenüber Produzenten hast oder weil deine Kunden plötzlich wahnsinnig viel größer werden als du, ist für uns schon angesagt, mit diesem Markt mitzuwachsen. Und für uns auch noch ganz relevant ist eben, wir haben richtig hohe Transformationskosten. Wir haben richtig große Ziele, wo wir hinwollen, wie wir Materialien umstellen, wie wir unsere Lieferketten umstellen, wie wir alle unsere Produzenten auf erneuerbare Energien bringen im Zuge unserer Klimaneutralität. Dazu brauchen wir auch Menge. Also dazu brauchen wir auch Wachstum, um da eine Hebelwirkung zu haben. Deshalb ist für uns Wachstum in diesem Markt angesagt, aber eben kein besinnungsloses Wachstum auf Kosten, was es wolle, sondern organisches Wachstum, also aus uns selbst raus. Und dann eben so Ressourcen entkoppelt wie möglich. Also im Thema, also wir sind klimaneutral und haben uns den Science-Based Targets unterworfen. Das heißt, wir sind in der ganzen Lieferkette dabei, Emissionen einzusparen. Wir stellen alle Materialien um, wir und so weiter und so weiter. Also überall, wo wir Ressourcen im herkömmlichen Businessmodell haben, Geschäftsmodell haben, so weit wie möglich runterzukommen von Emissionen und Verbräuchen. Und parallel eben, das ist mir auch ganz wichtig, in Dienstleistungen zu gehen, wo wir noch stärkere Ressourcen entkoppelt sind, wie eben Rental, also Miete, aber auch Wiederaufbereitung von Ware, von alter Ware, die ich dann wieder neu quasi verkaufe, wo man sich dann auch für gebrauchte Ware entscheiden kann. Oder unsere Akademie für nachhaltiges Wirtschaften. Also überall Stränge, bei denen ich so gut wie gar keine neue Ressourcen mehr verbrauche.
Dazu kann ich einen kleinen Querverweis geben zu einer Podcast-Episode, die ich mit Dr. Manuel Braun von Systemic aufgenommen habe, zu Everything as a Service. Sie haben sich das nämlich systematisch angeschaut, wie man verschiedene Geschäftsmodelle in eine As-a-Service-Welt beziehungsweise dann auch Kreislaufwelt bringen kann. Hört es euch an, ist in den Shownotes verlinkt. Das nur einen kurzen Querverweis zu einer anderen Episode. Ganz spannend geworden, wie ich finde. Kommen wir mal zum Thema Krise. Du hast das gerade eben ja schon gesagt, die letzte große Krise war Corona-Krise. Bei wem eigentlich auch nicht, ne? Wie seid ihr da rausgekommen?
Ja, sehr, sehr gut bisher. Also ich habe ja schon gesagt, in den ersten Monaten von Corona hat es eben uns auch, also wie alle eben, wir wussten nicht, wo das hinführen sollte. Wir hatten keine Umsätze mehr. Wir haben auch alle in Kurzarbeit geschickt zu dem Zeitpunkt, weil es war ja nicht absehbar, wann wird sich das wieder wenden. Haben aber mit unseren Produktionspartnern vereinbart sozusagen, also wir steuern hier nichts. Wir finden also individuelle Vereinbarungen, wie sie die Ware später schicken, wie wir später bezahlen dürfen, einfach damit es überhaupt geregelt sein kann. Und das Gleiche haben wir mit unseren Handelspartnern gemacht. Und dazu muss man sagen, dass unser nachhaltiges Wirtschaften, dadurch, dass wir in kontinuierlichen Verbesserungsprozessen eben mit unseren Produktionspartnern sowieso schon sind, über soziale Arbeitsbedingungen, über Klimaneutralität, Schadstofffreiheit. Also wir sind es gewohnt, mit ihnen bei komplexen, schwierigen Problemen gute Lösungen gemeinsam auf Augenhöhe zu finden, sodass wir echt vertrauensvolle, gute Partnerschaften haben. Und das hat uns in dem Fall total geholfen, sowohl Ihnen, dass wir nichts storniert haben, als auch uns, weil dann, als die Krise vorbei war, hatten wir die Ware schnell da, waren immer noch die ganze Zeit mit unseren Handelspartnern im Kontakt und konnten die schnell ausliefern. Also in der Textilbranche war es gang und gäbe, dass quasi alle Produktionen gestoppt wurden, alle Aufträge gecancelt wurden und dann, als es wieder aufwärts ging, dann war auch einfach keine Ware da. Und so haben wir so miteinander durch einfach im Gespräch bleiben, durch das hohe Vertrauen, was auf beide Seiten sozusagen unserer textilen Kette sozusagen besteht, zu allen Partnern, geschafft, gute Lösungen zu finden und damit eben auch stabil und balanciert sozusagen aus dieser Krise wiederzukommen.
Also könnte man jetzt sagen, dass resilientes Wirtschaften eben auch dazu führt, dass man ein gutes Miteinander mit deinen Lieferanten hat, mit gute Geschäfts-, stabile Geschäftsbeziehungen hat und man nicht bei der erstbesten Krise, die scheidet sich ja viel am Geld dann in diesem Fall, alles hinschmeißt. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also bei uns basiert nachhaltiges Wirtschaften sowohl nach innen im Unternehmen als auch zu unseren Partnern ganz stark auf Vertrauen, weil du immer gemeinsam für komplexe Probleme Lösungen miteinander finden musst. Und das führt dazu, dass du in Krisen einfach, dass du ganz viele Mitdenker hast und Mitgestalter und nicht plötzlich lauter Leute, die den Kopf in den Sand stecken und sagen, ich zuerst und ich bin raus hier oder so, sondern man hat schon gemeinsam viele Themen gemeistert. Man ist ein bisschen erprobt. Also wir haben das auch bei unseren Mitarbeitern gespürt. Wir haben von einem Tag auf den anderen dann 200 Leute ins Homeoffice geschickt, die bereits bestanden, weil wir ja auch aus nachhaltiger Sicht schon immer ermöglicht haben, dass die Leute auch von zu Hause aus arbeiten können, wenn sie das gerne wollen. Von daher hatten wir auch die Technologie schon. Das finde ich auch ein Teil der Resilienz, dass man quasi Krisen oder Herausforderungen nicht erst in der Krise begegnet, sondern einfach, dass man sich den Herausforderungen stellt und proaktiv Lösungen schafft, die dann in der Krise helfen. Also auch das hat dazu beigetragen, dass wir sofort arbeiten konnten, dass wir da schon Lösungen hatten für Homeoffice und dass wir dann lauter Mitarbeiter hatten, die top motiviert sozusagen da reingegangen sind und von allen Seiten mitgedacht haben, wie wir jetzt den Handel unterstützen können, wie wir jetzt beisammen bleiben können als Team, was wir da irgendwie online alles schaffen können an gemeinsamen Aktionen oder so, sodass sich das total kraftvoll angefühlt hat in der Krise. Also es war wie ein Segeln durch die Krise. Natürlich waren wir auch erstmal erschüttert, aber so nach 2,5 Monaten ging es ja wieder aufwärts bei uns. Und dann so dieses Gemeinsame, so wir schaffen das gemeinsam und jeder macht mit, war auch ein ganz, ganz starkes Erlebnis.
In der Medizin, habe ich nochmal nachgelesen, zeigt die Krise den Höhepunkt einer problematischen Entwicklung an. Also eine Entwicklung, die ohnehin schon da war, vielleicht nicht gesehen wurde vorab, aber dann irgendwann zum Höhepunkt führt. Das ist die Krise. Was wäre denn eine Krise in diesem Fall in der Outdoor-Industrie eigentlich?
Was sind problematische Entwicklungen in der Outdoor-Industrie? Also problematisch momentan ist auf jeden Fall, also wenn ich jetzt auf den Markt schaue, die Lieferketten, die wirklich extrem problematisch sind, weil Outdoor-Produkte eben in meinem Markt vor allem Textilprodukte sind und textile Produktion vor allem in Asien stattfindet. Und da die Lieferketten extrem unter Druck stehen durch Corona-Pandemie, durch Transportwege, die irgendwie komplett crazy momentan sind, sodass es sehr, also fast schon unvorhersehbar ist, ob alle Produkte rechtzeitig und pünktlich geliefert werden. Das könnte sich zu einer großen Krise ausweiten, wenn das so weitergeht, definitiv.
Resilient gegen diese Form der Krise zu sein, würde bedeuten?
Würde bedeuten, die Lösung, die sich jeder wünscht, jeder Endkunde, die ja total logisch fände, wäre, holt doch die ganze Produktion wieder nach Deutschland oder Europa. Warum produziert ihr denn auch in Asien, in Deppen? Ist doch eh nicht zu kontrollieren und eh so weit weg. Das ist leider, das würde ich mir auch wünschen, das wäre eine schöne Lösung. Das ist die Lösung, die ich für die Outdoor-Branche am unwahrscheinlichsten halte, weil einfach das eine sehr spezialisierte Branche ist und seit 30 Jahren ist einfach die ganze globalisierte Wertschöpfungskette in Asien. Da sind die Experten, da sind die Techniker, da ist die Maschinenwelt, da sind die Arbeitskräfte auch. Wir produzieren in etwa, ja, also bei 45 Produzenten in circa 60 verschiedenen Produktionsstätten, so immer auf den Daumen gepeilt. Und jede ist spezialisiert. Und von den wenigsten gibt es hier Pendants in Europa. Und die aufzubauen, das ist fast schon abwegig. Vor allem eben, weil eben gerade bei Textilproduktion der manuelle Anteil so groß ist. Also mein Ziel war schon immer, so viel wie möglich in Europa zu machen. Wir machen etwa 20%. Und deshalb prüfen wir das regelmäßig, ob es irgendwo möglich ist. Und dann, wenn es gegebenenfalls möglich ist, weil wir sagen, bei dem Produzenten könnten wir es machen, dann rechnen wir aus, was es im Endpreis verändern würde. Und dann würde das bis zu, also nicht mal bis zu, sondern circa 100% mehr aufkosten. Und wenn ich weiß, wie preissensibel meine Kunden sind, ist es einfach total abwegig für ganz, ganz viele Produkte. Und das setzt voraus, dass es dann überhaupt Arbeitskräfte geben würde, die das machen wollen würden, gell, wenn ich das weiter aufbaue. Also wir haben die größten Probleme, Arbeitskräfte zu finden für unsere eigene Manufaktur in Made in Germany. Hier am Standort haben wir auch eine, beschäftigen wir 80 Leute, machen unsere Fahrradtaschen. Das ist wirklich schwer, da Mitarbeiter zu finden, die gerne noch sozusagen in manuelle Produktionen gehen. Das ist nicht mehr so der... Und da ist VD nicht die Ausnahme, das erlebe ich auch bei meinen Unternehmerfreunden. Die Produktionen, das sind die wirklich, die da wird nicht mal so gern gearbeitet. Da ist die schwierigste, da Leute zu finden.
Also es gibt durchaus Krisen, gegen die man eigentlich keine Resilienz aufbauen kann.
Also nicht, habe ich ganz stark argumentiert, es ist nicht die Lösung, weil die liegt so auf der Hand und jeder fragt es immer sozusagen, warum macht ihr denn nicht mehr, noch mehr in Europa oder so. Um Resilienz da zu haben, ist schon ein Thema, dass man eben nicht alles, also dass man eben divers aufgestellt ist, dass man nicht alles in einem Land hat, nicht alles bei einem Produzenten, nicht, also quasi, dass man einfach Risikoverteilung macht, das ist ein wichtiges Thema. Und dass man kontinuierlich den Markt weiter anschaut. Also vielleicht tut sich ja mal irgendwas in Europa. Also wir sind auf jeden Fall weiter daran interessiert, auch wenn wir es momentan tatsächlich immer noch abwegig halten, dass wir noch mehr rüberschaffen.
Abschließend, um das, wir haben gesagt, eine halbe Stunde sollte es sein und auch nicht mehr. Deswegen möchte ich jetzt auch mal mit einer klaren Frage und mit einer Bitte und der Hoffnung einer klaren Antwort schließen, unser Gespräch. Und die Frage, warum kann eine Hinwendung zu Suffizienz zu mehr Resilienz in der Krise führen? Ja, schwierige Frage, ich weiß. Die Leute, ich kann dich ja sehen.
Es
ist wirklich herausfordernd. Also, ja.
Hinwendung zur Suffizienz zurück. Okay. Also wenn ich jetzt, also ich konstruiere jetzt einfach mal. Wenn ich meine Kunden zu suffizienten oder meine Kunden bei suffizienten Verhalten unterstütze, indem ich sie eben quasi dazu ermächtige, ihre Produkte selbst zu reparieren und so weiter, zu gut zu pflegen, gut in Beziehung zu ihrem Produkt zu stehen, dann hilft mir das natürlich auch in Krisenzeiten, weil in Krisenzeiten werden Menschen immer bewusster. Also das habe ich jedes Mal in jeder Krise erlebt, dass Menschen daraus bewusster hervortreten, vor allem was auch ihren Konsum angeht. Das erlebt man in der Corona-Krise gerade ganz stark. Und das heißt ja dann, dass sie noch bewusster werden, gell? Sich noch bewusster mit Produkten auseinandersetzen oder mit Käufen auseinandersetzen und eben nicht in die Masse gehen, sondern was Bewusstes einkaufen wollen. Und wenn ich schon quasi die Marke bin, die für suffiziente Produkte steht, für quasi Produkte, die du multifunktional einsetzen kannst, gut reparieren kannst und so weiter, dann hilft mir das in der Krise, weil dann geht es nicht darum, wer verkauft die meisten Produkte, sondern wer verkauft die sinnhaftesten Produkte. Die suffizientesten Produkte. Also es ist jetzt arg konstruiert, keine klare Antwort für eine Frage. Ich hoffe, es passt trotzdem.
Aber der Hausmeister hat es voll und ganz verstanden. Irgendwie, ich fand, dass du das wunderbar dekonstruiert hast, diese sehr philosophisch schwierige Frage zum Abschluss. Antje, ich danke dir sehr herzlich für die Geduld.
Sehr gerne.
Dir viel Spaß und Sinn weiterhin und auf bald.
Vielen Dank.
So. Zurück am Bahnhof in Tettnang warte ich jetzt auf den Zug und habe kurz Zeit, dieses Gespräch zu reflektieren. In der Vorbereitung stand dieses Gespräch mit Antje von Dewitz ja unter der Überschrift »Wie geht suffizientes Wirtschaften?« Ich wollte damit auch so ein bisschen diese wachstumskritischen Stimmen aufnehmen und verstehen, ob und wie es sich sinnstiftend wirtschaften lässt, wenn ja Wachstum nicht ganz oben auf der Agenda steht. Antje hat das für die Unternehmung VD, wie ich finde, sehr eindrücklich geschildert. wachsen oder weichen leid, so würde ich das mal ausdrücken. Also, um im Wettbewerb eine Chance zu haben und den Umbau hin zu mehr Nachhaltigkeit zu finanzieren, muss Umsatz und auch muss die Marge steigen. Das beides gleichwohl zunehmend abgekoppelt vom Ressourcenverbrauch. Das kann möglich gemacht werden durch eine Diversifizierung des Angebots. Die Reparatur der eigenen Produkte zum Beispiel. Die Installation von Mietmodellen, hier also Outdoor as a Service und auch neuen Dienstleistungen wie die VD-Akademie. Eines ist aber auch klar, Unternehmen, die sich nicht für ressourcenschonendes Wirtschaften interessieren, sind immer noch klar im Preis und im Kostenvorteil. Sie können mit geringeren Kosten herstellen und ihre Produkte günstiger anbieten. Und auf Kundenseite ist es im Autobereich so, dass der Preis eben heiß ist. Neue Rahmenbedingungen zu schaffen, die ressourcenschonendes Wirtschaften belohnen, das wird die ordnungspolitische Aufgabe sein. Ich hole mir mal ein paar grundsätzliche Erkenntnisse zu Wachstum, Postwachstum, grünes Wachstum und so weiter ab und fahre als nächstes nach Dessau. Dort habe ich einen Termin mit Dr. Cora Christoph. Sie leitet die Abteilung Nachhaltigkeitsstrategien, Ressourcenschonung und Instrumente des Umweltbundesamtes und beschäftigt sich quasi damit von Amts wegen sozusagen mit grundsätzlicher Wachstumsforschung.
Gleis 1, Einfahrt Purpose Express nach Dessau Hauptbahnhof. Vorsicht bitte bei der Einfahrt.
Okay, also steige ich da mal ein. Wir hören uns nächsten Sonntag. Passt auf euch auf. Ciao.
Dieses Projekt wurde gefördert durch das Umweltbundesamt und das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Die Mittelbereitstellung erfolgt auf Beschluss des Deutschen Bundestages. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autorinnen und Autoren.